Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich bin jetzt hier im Regierungs- oder VIP-Terminal da vom Flughafen in Singapur. Entschuldigung, ich brauche eine ruhige Ecke, weil ich im Moment eine Aufnahme machen muss. Eine Live-Schalte. Sonst gehe ich hier einfach darunter. Ich stelle mich da mal in eine ruhige Ecke.
Stefan Dethchen musste heute Mittag am Flughafen in Singapur ein bisschen suchen nach einem ruhigen Plätzchen für unser Podcast-Gespräch. Stefan ist seit dem Wochenende unterwegs mit Kanzler Olaf Scholz in Südostasien, Vietnam, Singapur und als nächstes Bali. Da ist er dann bei der G20-Konferenz mit dabei. Es ist keine Standardreise für den Kanzler. Worum es da geht, hören wir gleich. Außerdem, das Bürgergeld ist eins der wichtigsten sozialpolitischen Projekte der Ampelkoalition. Heute ist das entsprechende Gesetz allerdings im Bundesrat erstmal gescheitert. Volker Fintammer erklärt uns gleich, was vor allem die Union gegen das Bürgergeld hat und welche Probleme es da gibt bei der öffentlichen Wahrnehmung. Alles an diesem Montag, dem 14. November 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Bundeskanzler Olaf Scholz ist schon wieder auf Asienreise, nur eine Woche nach seiner Stippvisite in China. Stefan Dethchen beobachtet den Kanzler für uns. Ich habe ihn vorhin am Flughafen in Singapur erreicht, haben wir gerade schon gehört, kurz vor dem Weiterflug nach Bali zum G20-Gipfel. Hallo Stefan.
Hallo Tobias.
Stefan, erklär uns das kurz. Was will Olaf Scholz mit dieser Asienreise?
Naja, sie mündet natürlich ein am Ende in den G20-Gipfel dann auf Bali in Indonesien morgen. Aber das ist eine Reise, auf der Olaf Scholz sozusagen auf der Ebene der Wirtschaftspolitik, der Handelspolitik die Zeitenwende durchdekliniert und dafür wirbt für neue wirtschaftliche Partnerschaften Deutschlands, Türen öffnet für die deutsche Wirtschaft. Er wird von der Wirtschaftsdelegation begleitet, aber auch für einen Bewusstseins-Mentalitätswandel in Deutschland wirbt.
Mhm. Wie wird er da empfangen in Vietnam, in Singapur zum Beispiel? Was kriegt er da zu hören?
Ja, wir waren jetzt heute hier in Singapur auf einer großen Wirtschaftskonferenz, die Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft, organisiert von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die sind hier sehr aktiv, teilweise mit großen Außenhandelskammern, mit mehreren Dutzend Leuten in Vietnam zum Beispiel. Heute war das in Singapur, treffen mehrere hundert deutsche Manager, Vertreter von deutschen Unternehmen, die ja in der gesamten Region, also in den Tigerstaaten Südostasiens bis hin nach Indien, China aktiv sind, die sich da getroffen haben. Und die haben den Bundeskanzler ja fast begeistert empfangen. Die fanden es toll, dass der kommt, dass diese Region jetzt so viel Zuwendung bekommt für Deutschland. Aber die sehen natürlich auch und kriegen von Scholz dann auch nochmal erklärt, das hat einen ganz politischen Hintergrund. Das ist die Konsequenz, die Schlussfolgerung, die der Bundeskanzler für Deutschland zieht aus der Erkenntnis, wir müssen von China unabhängig werden. Deshalb ist der Begriff der Diversifizierung, also der Erweiterung von Handelsbeziehungen, aber auch der Erweiterung von Möglichkeiten, Rohstoffe für Deutschland zu bekommen. Seltene Erden ist da ein Stichwort. Also das ist sozusagen das Leitmotiv, das über dieser Reise steht.
Kann das denn funktionieren, dass Deutschland sagt, wir lösen uns von China und suchen uns stattdessen andere Partner in diesem Raum und können mit denen sozusagen die Beziehungen nach China ersetzen?
Nein, ich glaube, ersetzen kann man das nicht. Und wenn man hier mit Wirtschaftsleuten spricht, dann stößt man da natürlich nochmal auf eine ganz andere Stimmungslage. Gerade die großen Unternehmen, die sind so stark in China und für die ist das schlicht sagt eine Risikoabwägung. Die müssen abwägen, was ist eigentlich das größere Risiko für uns. Das ist auch hier in der Region, also etwa mit Blick auf Taiwan, zu militärischen Eskalationen, dann zu Sanktionen gegen China kommt, dass dieses Geschäft kaputt geht? Oder ist das Risiko, dass wir in diesem Wachstumsmarkt, der China ja nach wie vor ist, solche wirtschaftlichen Chancen verpassen, dass wir im globalen Markt abgehängt werden? Das ist die Abwägung, vor der die Wirtschaftsunternehmen stehen. Dann gibt es natürlich auch bei denen die Erkenntnis, ja, wir wollen vielfältiger werden. Und die sehen dann, wenn die nach Vietnam schauen, Land mit Wachstumsraten von vor Corona 13% Wirtschaftswachstum pro Jahr, da wollen die dabei sein. Aber die sehen auch und erklären uns, das sind Prozesse, die gehen über viele, viele Jahre. bis das wirklich Dimensionen erreicht hat, wo man dann sagen kann, ja, das schafft auch ein Stück Unabhängigkeit von China. Und das Gleiche gilt für das, was Deutschland sucht, nämlich Importmöglichkeiten, Möglichkeiten, sich etwa im Bereich, ich habe es eben erwähnt, seltener Erden von China unabhängiger zu machen. Da könnte Vietnam dann zum Beispiel ein Lieferant sein. Aber das fand ich auch ganz interessant, dass Olaf Scholz dann in Vietnam sagte, naja, in der Vergangenheit war das oft schwierig, deutsche Unternehmen zu gewinnen, weil die Angst hatten, dass sie dann kritisiert werden, wenn sie in Bergbauaktivitäten gehen, weil man weiß, da sind Umweltfragen aufgeworfen. Da geht es um Arbeitsschutzstandards und das sind alles nicht die Standards, die man in Deutschland bisher erwartet. Scholz hat sehr deutlich gesagt, da wird man umdenken müssen. Wir brauchen diese Partnerschaften jetzt, wir brauchen diese Rohstoffe und ohne es wörtlich so zu formulieren, hat er gesagt, da wird man da auch manche Erwartungen und Standards absenken müssen.
Das heißt dann müsste man möglicherweise oder müsste Deutschland, die deutsche Politik auch da wieder ein Auge zudrücken, was Menschenrechte angeht etwa?
Ich glaube, die Erwartung von Scholz bezieht sich auch auf die deutsche Öffentlichkeit. Also, dass auch da Diskussionen anders geführt werden, ein anderes Bewusstsein für Abhängigkeiten, für Notwendigkeiten besteht. Und Scholz hat das ja gerade, wenn wir nochmal auf den gestrigen Tag in Vietnam schauen, vorgelebt. Der hat sich da mit einer kommunistischen Führung getroffen, die in diesem Land ein Wirtschaftsmodell macht, wo sie eine rigide, autoritäre kommunistische Führung verbinden mit wirtschaftlicher Liberalisierung, das sieht man in Hanoi ganz, ganz deutlich, am kapitalistischen, marktwirtschaftlichen System. Und Olaf Scholz hat da nicht nur angekündigt, wirtschaftliche Aktivitäten deutscher Unternehmen zu fördern, wissenschaftlichen Austausch zu intensivieren, Berufsausbildung deutscher Unternehmen in Vietnam, da sind die sehr interessiert dran, in Vietnam zu fördern, sondern hat auch eine militärische Kooperation vereinbart. Auf unterster Ebene zwar, da sollen erstmal Gesprächskanäle überhaupt ermöglicht werden, dass Offiziere, ranghohe Militärs in einen unmittelbaren Austausch treten können, aber das ist auch Teilaspekt, denn das ist eine Region, wo man überall auch auf die sicherheitspolitischen Probleme und Sorgen der Partner stößt.
Also Stefan, das klingt für mich jetzt ziemlich brenzlig, so wie du das beschreibst, militärische Kooperation mit Vietnam. Wie viel Sprengstoff könnte das bergen für die Ampelkoalition? Ich denke da vor allen Dingen an die Grünen.
Ja, wie gesagt, also das ist jetzt unterste Stufe, was da geschehen ist. Wie gesagt, erstmal Gespräche, das ist weit davon entfernt, dass man da jetzt drüber spricht, Waffen zu liefern. Aber das überhaupt mal zu ermöglichen, dass man auch auf der militärischen Ebene ins Gespräch kommt, zeigt, wie weit die Dimensionen dieser Partnerschaften aufgefächert sind, über die hier geredet werden. Da geht es eben um wirtschaftliche Partnerschaften, aber es geht überall auch um Sicherheitspartnerschaften. Und das ist das, was die Länder suchen. Vietnam ist ein Land, das in einer sehr ambivalenten, schwierigen Beziehung zu dem großen Nachbarn China steht. Einerseits auch intensive Handelsbeziehungen, wirtschaftspolitische Abhängigkeiten, gleichzeitig auch zwischen Vietnam und China Konflikte um Inselgruppen, um Atolle im südchinesischen Meer und die Angst, dass man da schlicht von diesem großen, übermächtigen Nachbarn erdrückt werden könnte. Aber auch das ist ganz typisch, dass man das sieht bei diesen Ländern, dass die dann sozusagen sich nicht in die Arme des Westens werfen, sondern dass die sehr deutlich sagen, wir wollen uns unsere Partner in aller Unabhängigkeit suchen. Und das gilt dann nicht nur für aufstrebende Länder wie Asien, sondern das ist das, was Olaf Scholz eben auch von den Partnern in Singapur zu hören bekommen hat, mit Blicken auf den asiatischen Wirtschaftsverbund ASEAN, wo er gesagt hat, wir wollen uns unabhängig positionieren zwischen den großen Machtblöcken.
Das ist ja die Frage, die ich mir gerade stelle mit Blick auf China. Wie riskant ist das zum Beispiel für ein Land wie Vietnam, wenn es so ein Gesprächsangebot aus Deutschland mit offenen Armen entgegennimmt, wenn gleichzeitig der deutsche Bundeskanzler zu den Vietnamesen sagt, wir wollen nicht mehr so abhängig sein von China, wir wollen unsere Beziehung zu China etwas zurückfahren und stattdessen enger mit euch kooperieren. Könnte Vietnam damit auch Peking gegen sich selbst aufbringen?
Ja, ich glaube, das ist was in Vietnam ausbalanciert gesorgt werden muss. Die haben eben diese komplizierten Abhängigkeiten, aber das sind eben Länder, die empfangen Deutschland schon mit offenen Armen. Die wissen auch sehr klar, was sie wollen. Ich habe eben das Stichwort Berufsausbildung genannt. Das haben wir von Seiten der Wirtschaftsdelegation gehört, dass die gesagt haben, ja, kommt hierher, bringt Ausbildung mit. Und zwar nicht nur in den klassischen Bereichen, mit denen Deutschland verbunden wird, Maschinenbau, Mechatronik, sondern ganz gezielt auch im Bereich von erneuerbaren Energien zum Beispiel. Da hat man ein hohes Interesse dran, weil ein Land wie Vietnam mit dem Mekong-Delta und den breiten Küstenstreifen natürlich auch vom Klimawandel betroffen ist, auch das Problem der Energieversorgung hat, auch auf erneuerbare Energien setzen muss, um diese wachsende Wirtschaft mit Energie zu versorgen in Zukunft. Und trotzdem ist das überall spürbar, was für eine mächtige, aber auch unheimliche Größe dieses China in seinem eigenen Wandlungsprozess, in seinem politischen Wandel mit dem neuen, starken, vielleicht ewigen Führer Xi Jinping ist.
Stefan, wir erreichen dich da jetzt am Flughafen in Singapur. Es geht weiter für euch nach Bali, dann zum G20-Treffen. Was steht für Olaf Scholz da auf dem Programm?
Ja, der hat eben bei einer Pressebegegnung mit dem Premierminister von Singapur, Lee, gesagt, mit Blick auf den G20-Gipfel, das wird ein ganz schwieriger Ritt. Und das zeigt, wie unsicher man eigentlich ist, was da jetzt alles passieren wird bei diesem G20-Gipfel. Olaf Scholz hat ja mehrfach gesagt, dass er es gut gefunden hätte, wenn Wladimir Putin kommt, wenn man die Gelegenheit gehabt hätte, ihn da persönlich sozusagen ins Gebet zu nehmen. Putin hat ja bekanntlich abgesagt, aber trotzdem wird dieses Thema, der Krieg in der Ukraine und das Verhältnis zu Russland, ein Thema sein, das diesen Gipfel überlagert. Man wird versuchen, auch da nochmal mit den schwankenden Parten, mit denen, die sich in dieser Auseinandersetzung mit Russland noch nicht eindeutig positioniert haben, da Partner auf seine Seite zu ziehen. Aber das wird sehr schwierig und wir haben sehr, sehr viele Zweifel gehört, ob es gelingen wird, am Ende dieses G20-Gipfels eine gemeinsame Erklärung der G20-Partner zu verabschieden. Das wäre nicht neu, das hat es auch beim letzten Gipfel schon gegeben. Da war Donald Trump dann in der Prä-Corona-Zeit mit dabei. Aber insofern ist auch die Frage, was diese G20-Gruppe erreichen kann auf den verschiedenen Feldern. Es geht ja hier auch um Klimawandel, es geht um globale Gesundheit. Da gibt es dann Teilübereinstimmungen, aber dann eben auch wieder Felder der Politik, Auseinandersetzungen, globale Konflikte, bei denen man weit, weit auseinanderliegt.
Stefan, dann bis hier erstmal vielen Dank und ich wünsche dir erstmal eine gute Weiterreise und vielen Dank, dass du das hier noch möglich gemacht hast, am Flughafen in Singapur mit uns zu sprechen.
Ja, jetzt geht's ja gleich weiter und dann bin ich mal sehr gespannt. Tschüss, Tobias.
Das Bürgergeld ist eines der wichtigsten sozialpolitischen Vorhaben dieser Ampelkoalition. Hartz IV soll damit abgelöst werden, soll Geschichte sein. Unter anderem sieht das Bürgergeldkonzept eine Erhöhung der monatlichen Grundsicherung vor. 53 Euro mehr soll es geben. Darüber sind sich auch fast alle Fraktionen im Bundestag, fast alle Parteien einig. Aber trotzdem ist das Bürgergeld heute erstmal gescheitert, und zwar im Bundesrat. Jetzt muss die Ampel nochmal verhandeln mit der Union. Volker Fintermer beobachtet dieses ganze Hin und Her für uns. Hallo Volker.
Hallo Tobias, ich grüße dich.
Volker, bitte einmal kurz erklären, was ist nochmal das Bürgergeld?
Naja, du hast ja Hartz IV schon erwähnt, Tobias. Und Hartz IV wurde zu einem Zeitpunkt eingeführt, als wir in Deutschland über 5 Millionen Arbeitslose hatten, darunter auch ziemlich viele Langzeitarbeitslose. Das hatte ja viel zu tun mit den Strukturumbrüchen in Ostdeutschland, wo ja vieles weggebrochen ist an Beschäftigungsmöglichkeiten. Und damals hat man dieses Instrumentarium eingeführt mit der Argumentation fördern und fordern, um die Menschen wieder stärker in Arbeit zu bringen. Aber das hatte ganz klar so eine Art Vermittlungsvorrang. Das heißt, man musste auf Druck des Arbeitsamtes schneller eine Arbeit annehmen, auch wenn die nicht der eigenen Qualifikation entsprach. Und auf der anderen Seite, das Fordern bestand auch darin, dass man nach einem Jahr Arbeitslosigkeit in die Langzeitarbeitslosigkeit rutschte. Und dann gab es auch wirklich Prüfungen über Vermögen, über Besitzstände. Und das hat schon auch dazu geführt, dass teilweise auch gerade in Ostdeutschland auch Verarmungsprozesse stattgefunden haben in dieser Zeit. Das ist im Moment nicht mehr mehr so schlimm, aber damals hat das schon durchaus dazu geführt, dass Arbeitslose, Langzeitarbeitslose stärker zur Kasse gebeten wurden, also erstmal eigenes Vermögen aufbrauchen mussten, bevor sie sozialstaatliche Leistungen in Anspruch nehmen können. Das alles war ein Dilemma für die SPD, die hat das damals durchgesetzt. Die beschäftigungspolitische Wirkung ist nicht zu leugnen, die gab es natürlich, was aber auch auf der anderen Seite mit dem konjunkturellen Aufschwung zu tun hatte, der nach dieser Zeit stattgefunden hat. Aber der SPD hing dieses Thema an und deswegen war schon seit einigen Jahren für die Sozialdemokraten eine große Frage, diese Hartz-IV-Regelungen abzulösen durch ein, ich sag mal, sozialeres Bürgergeld. Und genau das wird mit diesem Ansatz versucht. Einerseits gibt es höhere Regelsätze, aber durch Karenzzeiten und höhere Schonfristen soll quasi dieses, ich sag mal, sich nackig machen der Langzeitarbeitslosen nicht mehr so drastisch sein, wie das in früheren Jahren will. Man will auf Augenhöhe miteinander verhandeln, mit den Arbeitslosen ins Gespräch kommen. Und dazu kommt, Tobias, natürlich hat sich jetzt die Arbeitsmarktsituation grundsätzlich geändert. Wir laufen auf eine Periode zu, wo eher Leute händeringend gesucht werden, als dass wir mit Massenarbeitslosigkeit rechnen müssen. Und das ist die Grundsatzidee dahinter, dass man jetzt durch Weiterbildung, durch Qualifizierung auch schwierige Fälle tatsächlich einmal in angemessene Arbeitsverhältnisse bringen kann.
Okay, Volker, du hast ja jetzt schon zwei, glaube ich, ganz wichtige Stichwörter genannt. Karenzzeit und Schonvermögen. Zwei feste Bestandteile dieses Bürgergelds. Was genau soll sich da ändern gegenüber Hartz IV?
Naja, die wurden ja zum einen durch die Corona-Krise ausgeweitet, dass man gesagt hat, jetzt auch während der Corona-Krise gab es viele Unternehmen, die plötzlich von Krisen betroffen waren, Arbeitnehmer entlassen mussten. Das Kurzarbeitergeld hat da immens viel verhindert. Und da hat man gesagt, man verlängert, erhöht das Schonvermögen auf 60.000 Euro pro Person und 30.000 für jeden Familienangehörigen. Und man setzt auch Karenzzeiten ein, also dass diese Pflicht zur Mitarbeit nicht unmittelbar wirken, sondern dass es da eine leichte Verzögerung von einem halben Jahr geben soll, um den Menschen etwas mehr Spielraum zu geben in diesem wirtschaftlich schwierigen Umfeld. Und genau das versucht man jetzt mit dem Bürgergeld in ein längerfristiges Projekt zu gießen, indem man sagt, man braucht diese größeren Fristen, weil man auch beispielsweise die konkrete Erfahrung gemacht hat, dass ein Großteil der Langzeitarbeitslosen, also Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, tatsächlich im zweiten Arbeitsjahr vermittelt werden können in eine neue Arbeit, die dem bisherigen entspricht oder gleichen Qualifikationen entspricht. Und deshalb hat man von diesem strengen Sanktionsregime ein Stück weit Abschied genommen.
Jetzt ist das Ganze aber heute erstmal im Bundesrat gescheitert. Und zwar, weil die unionsgeführten Bundesländer dagegen waren. Warum genau ist die Union, warum sind CDU und CSU gegen diese Bürgergeldpläne?
Ja, das Interessante ist, die Union, die das Hartz IV nie eingeführt hatte, sondern es wäre die rot-grüne Regierungskoalition, hat aber Hartz IV immer als großen Befreiungsschlag für die Arbeitsmarktpolitik verstanden. Das ist ein Stück weit sozialpolitisch betrachtet immer ein interessantes Phänomen, dass die größeren Reformen im Lande eigentlich immer eher von sozialdemokratischen Bundesregierungen umgesetzt werden und die Union gehört dann zu den Nutznießern dieser Reform, wie das in der Regierungszeit Angela Merkel der Fall war, denn ihre Arbeitsmarktpolitik basierte tatsächlich darauf, dass die Hartz-Reformen damals schon umgesetzt waren und die CDU-geführten Bundesregierungen in der Großen Koalition, aber auch in der christlich-liberalen Koalition, haben dann davon profitiert. Und man sagt, man möchte dieses Fördern und Fordern, also gerade den Aspekt des Forderns, der soll aus Sicht der Union nicht zurückgeschraubt werden, weil es da die Vermutung gibt, dass dann ganz viele Menschen diese Lücken wieder nutzen auf Kosten der Gemeinschaft. Und das hält man in der Hinsicht nicht für bezahlbar. Allerdings alle Statistiken, die es im Moment dazu gibt, alle Erfahrungswerte, die es im Moment dazu gibt, sagen, es gibt A, einen relativ kleinen Teil von Menschen, die nach einem Jahr Arbeitslosigkeit wirklich noch so ein hohes Schonvermögen aufweisen können. Wenn man jetzt viele Freiberufler anschaut, bei denen ist es ja auch teilweise Bestandteil des Altersvorsorgevermögens, das da aufgebaut wurde, das jetzt dann in der Logik aufgebraucht werden müsste, bevor man staatliche Hilfe in Anspruch nehmen könnte. Also da gibt es zwei grundsätzlich andere Sichtweisen auf das Verhalten von Langzeitarbeitslosen. Also eine ungleich größere Skepsis auf der Unionsseite, nach dem Motto, da besteht die Möglichkeit, dass Sozialtransfers ausgenutzt werden könnten, und eine relative Zuversicht auf Seiten der, ich sag mal, eher sozialdemokratischen Seite oder der Ampelkoalition, nach dem Motto, keiner dieser Langzeitarbeitslosen hat tatsächlich Interesse, längerfristig in der Arbeitslosigkeit zu verharren, auch wenn es angemessene Sozialhilfeleistungen des Staates gibt.
Also da ist so dieses Bild, was bei den Bürgergeldgegnern vorherrscht, der oder die Arbeitslose, der oder die monatelang auf dem Sofa sitzt, Fernsehen guckt, Chips isst und nichts tut und aber gerne das Bürgergeld kassiert, ohne sich auch nur einmal beim Jobcenter blicken zu lassen und dann noch möglicherweise auf einem fetten Vermögen sitzt, das nicht angetastet werden darf. Ich überzeichne das jetzt einfach mal so.
Ja, es gab ja all diese Geschichten. Ja. Es gab ja diese Geschichten mit Florida, Rolf. Wir erinnern uns ja alle noch daran. Also, dass es Menschen gibt, die quasi Nutznießer des Systems gibt. Da muss man erstmal nüchtern sagen, natürlich, jede gesetzliche Regelung gibt es dafür, dass es Mitnahmeeffekte an der einen oder anderen Stelle gibt. Das heißt, es gibt in den Bereichen natürlich auch immer eine gewisse Schwundmasse. Also Menschen, die das System über Gebühr in Anspruch nehmen, ohne sich selbst wirklich einzubringen. Damit wird man in allen Zusammenhängen immer wieder leben müssen. Aber eigentlich kommt es darauf an, genau diese Problemfälle ausfindig zu machen. Die Verweigerungsquote in der offiziellen Statistik, also wenn es um das Sanktionssystem geht, liegt bei 3%. Das sind die offiziellen Angaben, die man von der seitens der Jobcenter bekommt. Das heißt, um die Problemfälle, um diese 3%, müsste man sich wirklich kümmern. Da müsste man eventuell Schrauben andrehen. Aber das dann quasi zu verallgemeinern und für die große Masse gültig zu machen, die ja wahrscheinlich doch eher ein Interesse daran hat, eine gut bezahlte Arbeit anzunehmen, anstatt in der Arbeitslosigkeit zu verharren. Dieses Problem ist mit solchen pauschalen Aussagen leider nicht gelöst.
Vielen Dank, Volker, für diese Klarstellung. 3%, das ist natürlich tatsächlich ein eher überschaubarer Anteil. Die Union hat eben heute dagegen gestimmt im Bundesrat. Jetzt muss der Vermittlungsausschuss ins Spiel gebracht werden, damit dieses Gesetz doch noch irgendwie durchgebracht werden kann. Also Vermittlungsausschuss zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode. Erklär uns bitte noch einmal kurz, wie sieht dieser Ausschuss eigentlich aus?
Ja, und da sitzen sich Vertreter des Bundestages und des Bundesrates paritätisch gegenüber und deren Aufgabe ist es, in dieser Situation einen Kompromiss zu finden. Und ich finde das jetzt mal ganz pragmatisch betrachtet eigentlich ein relativ guter Ansatz, weil jetzt muss der ganze Populismus, den wir in den letzten Wochen öffentlich erlebt haben, von beiden Seiten beiseite geschoben werden und jetzt müssen die einzelnen Punkte konkret durchgegangen werden, also die Karenzzeiten, die Schonvermögen und was auch immer. Und dann muss angeschaut werden, wie sieht der konkrete Gesetzentwurf aus, was fordern wir an Ergänzungen oder an Verschärfungen und wo ist die Kompromisslinie, auf die wir uns verständigen können. Jetzt wird es also wirklich konkret in diesem Vermittlungsausschuss, der ja in der kommenden Woche wahrscheinlich zum ersten Mal tagen wird und die Sozialdemokraten oder die Ampelkoalition haben die Hoffnung, dass der tatsächlich noch bis Ende des Monats einen Kompromiss schmieden kann. Aber damit verlassen wir die Ebene des politischen Schlagabtausches, weil die Arbeit im Vermittlungsausschuss ist eine, die nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Da werden wir keine öffentlichen Debatten erleben. Wir werden immer Mitteilungen so am Rande bekommen aus den einzelnen Lagern, wer sich da wie wo bewegt. Aber er kommt für beide Seiten am Ende darauf an, einen Kompromiss zu schmieden, damit dieses Gesetz verabschiedet werden kann.
Volker, welche Rolle spielt in diesem ganzen Streit denn überhaupt die Parteitaktik?
Ja, gewiss eine große. Also für die Union ist es natürlich jetzt auch ein Punkt, wo man das Gefühl hat, da kann man die Koalition ein Stück weit vorführen, weil das natürlich eine Argumentationslinie ist, mit dem Lohnabstandsgebot und anderen Fragen mehr, das immer wieder schnell und gerne in der Öffentlichkeit verfängt. Denn wenn man konkret hinschaut, dann wird die ganze Sozialgesetzgebung auch wirklich kompliziert. Dann sind das nicht die einfachen Fälle wie Florida Rolf oder andere, die eine Minderheit sind, aber die ganz schnell die öffentliche Diskussionen bestimmen, dann wird es nämlich schwierig, da wirklich die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das unterscheidet dann die Arbeit im Vermittlungsausschuss von dem, was wir in den parlamentarischen Debatten bislang im Bundestag erlebt haben. Das konnte man heute auch schon im Bundesrat sehen. Da war die Debatte ungleich sachlicher als noch der Schlagabtausch am vergangenen Freitag im Bundestag, weil es darum geht, Ansätze für mögliche Kompromisslinien zu entwickeln, die Kompromissbereitschaft darzustellen, weil allen Seiten klar war, es läuft jetzt auf auf diesen Vermittlungsausschuss hinaus. Und der Vermittlungsausschuss ergibt am Ende nur Sinn, wenn ihm wirklich ein Kompromiss gelingt. Und das ist erst einmal die Aufgabe, der sich beide Seiten jetzt stellen müssen.
Volker, und wie groß ist da jetzt der Zeitdruck?
Naja, wenn man es gut hinkriegen will, sollte das Ergebnis schon bis zum 25. November stehen, weil dann trifft sich der Bundesrat zum nächsten Mal. Dann könnte der Kompromiss auch schon vielleicht abgesegnet werden, weil man ja die Hoffnung hat, dass zumindest die Erhöhung der Regelsätze zum 1. Januar in Kraft treten kann. Und das bedarf eines gewissen Vorlaufs. Wenn das gelingt, wäre das in Ordnung. Wenn das nicht gelingt, könnte es sein, dass man auf eine Zweiteilung hinausläuft. Vielleicht die Erhöhung zum 1. Januar. Und die anderen Fragen werden später noch geklärt. Aber die Koalition hat zumindest die Absicht, das Ganze dann doch noch einigermaßen fristgerecht über die Bühne zu kriegen.
Volker Fintermar in Berlin. Vielen Dank für diese Erklärungen rund um den Streit ums Bürgergeld. Danke dir, Volker.
Gerne.
Der Streit um das Bürgergeld und die Asienreise von Olaf Scholz, das waren unsere Themen heute an diesem Montag, dem 14. November 2022. Der Tag at deutschlandfunk.de ist und bleibt unsere E-Mail-Adresse, immer empfangsbereit für Lob, Kritik und für Anregungen aller Art. Morgen, Dienstag um 17 Uhr, gibt's die nächste Episode. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.